Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Bestseller-Autor, Stern-Kolumnist, Moderator bei WDR und NTV und natürlich Host eines der erfolgreichsten deutschen Podcast-Formate, nämlich von Apokalypse und Filterkaffee. Micky Beisenherz, herzlich willkommen im Studio, schönen guten Tag.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und zwar echt hier im Studio.
Ja,
wir
ja.
Haben ja schon häufiger miteinander gesprochen, aber das immer stimmt. Über Internetleitungen, Studio NDR.
Herr Frenzel, nachdem Sie gestern das Wort Imperialistenpisse geäußert hatten, habe ich ernsthaft darüber nachgedacht, hier nicht mehr aufzutauchen. Ich war geschockt, ich sag's wie es ist.
Ja. Ich weiß nicht, was ich da heute wieder gut machen oder vielleicht sogar nachlegen kann. Aber ja. Eigentlich ist das Ihre Rolle, weil Sie sind ja heute der Gast und natürlich sowieso derjenige, der ganz wunderbar, wie ich das schon mal so vorweg sagen darf, mit Sprache spielen kann. Aber ein Kollege fragte mich gerade hier, auch natürlich mit Blick darauf, dass Sie ja sehr häufig eben in dieser Moderatorenrolle sind. Wer moderiert denn heute von euch beiden eigentlich?
Das überlasse ich doch ganz Ihnen.
Frage ist halt auch, was macht mehr Freude oder mehr Stress, Gast sein oder Gastgeber?
Also im besten Falle entwickelt sich ja ein Gespräch und dann ist das ja irgendwann fluide, würde ich sagen. Und vielleicht lassen wir es einfach drauf ankommen. Ich spiele heute Putin-Spiel. Ich dachte, ich mache es heute spannend. Ich spiele heute Putin-Spiel.
Mal sehen, ob Sie blöffen. wir nennen es einfach Doppelmoderation, würde ich sagen.
Okay.
Und übrigens, damit Sie, die Sie uns jetzt heute zuhören, hier gerade live im Radio oder als Podcast, damit Sie mal sehen, was hier so los ist in so einem Funkhaus. Bastian Pastewka läuft hier auch gerade rum. Und wir wollten ihn eigentlich gerade kurz dazu holen, aber der muss so viele andere Interviews geben, gerade passt gerade nicht.
Komplett abgemolken.
Ja. Jetzt habe ich mich bemüht, möglichst lange zu vermeiden, zu sagen, was wir heute so auf dem Zettel haben an Themen. Alles gar nicht so lustig. Ukraine, Iran, dann auch noch Söders Angriff auf die Wokeness. Aber ich würde eins versprechen, bei allen Themen schimmert auch Hoffnung durch. Schönen guten Tag. Wir schauen auf diesen Tag und ich würde sagen, auch auf die Nacht. Volodymyr Zelensky hat gesprochen bei der UNO-Vollversammlung in New York per Video zugeschaltet. Das wurde extra erlaubt. Eigentlich muss man da in Präsenz sein.
Aber nicht aus einer Garage raus.
Nein, aus seinem, wie nennt man das?
Office.
Ja. Genau. Nach ihm, und der war leibhaftig da, sprach Joe Biden, der US-Präsident. Und das natürlich vor dieser Drohkulisse aus Russland, die Teilmobilmachung, die Nachricht von gestern, die Putin angeordnet hat, natürlich auch das Drohszenario Atomwaffen, das Wort, das er ja wieder in den Mund genommen hat nach längerer Zeit. Joe Biden hat nur recht knapp was dazu gesagt, nämlich diese beiden Sätze.
A nuclear war cannot be won and must never be fought.
Also keiner kann einen Atomkrieg gewinnen und deswegen darf er auch niemals geführt werden. Jetzt weiß ich nicht, ob das einen Wladimir Putin beeindruckt, ob das da überhaupt ankommt, Micky Beisenherz.
Ja.
Aber die Frage ist ja schon, wie ernst muss man diese russische reale Teilmobilmachung, aber eben auch rhetorische Aufrüstung nehmen?
Naja, ernst muss man das natürlich immer, wenn da die nukleare Bedrohung im Raum ist. Trotzdem ist halt die Frage, lässt man sich davon einschüchtern, lässt man sich von seinem Weg abbringen oder sagt man, das ist jetzt auch irgendwie sein letztes Drohmittel?
Frage ist ja, ist das ein Bluff? Eine schöne Aussage gestern im ZDF vom Osteuropa-Historiker Jan Behrens, der das so formuliert hat.
Wenn man selber sagen muss, das ist kein Bluff, dann spricht vieles dafür, dass es sich um einen Bluff handelt. Sonst müsste man das nicht so betonen.
Tja, kann aber natürlich auch sein, dass es dann sozusagen noch eine Stufe weiter ist.
Also ja, es bleibt halt immer eine Wette. Es bleibt ja unterm Strich immer eine Wette. Ist das ernst zu nehmen? Schwer zu sagen. Also
genau, letztendlich können wir das ja nicht beantworten.
Genau.
Aber wir können natürlich die Antwort finden, welche Antwort wir darauf
finden.
Ja,
Putin finden, will ja die Geeintheit des Westens, will er ja auseinandernehmen. So, und die Frage ist, ist das Drohmittel ausreichend?
Das ist ja der Punkt, den immer wieder diejenigen gebracht haben, die jetzt, sagen wir mal, vorsichtiger waren in der Debatte, wenn es um Waffenlieferung ging, um Einmischung, die gesagt haben, genau das ist eben das Szenario, was eintreten kann, dass Russland, wenn es dann wirklich sozusagen derart geschwächt ist, dann eben stärker ins Irrationale geht.
Ich setze ein bisschen darauf, dass in der Heimat Putins die Leute sich immer mehr wehren, à la Pugatscheva, zuvorderst, weil sie sagen, wir haben keine Lust, hier noch 300.000 Menschen zu verlieren. Ärzte auch. Also es fehlt ja alles in der Mitte Russlands.
Ja, sprechen wir gleich nochmal ausführlicher drüber. Ich würde nochmal gerne so bei dieser politischen Frage bleiben, die jetzt auch bei uns auf dem Tisch liegt. Ja. Wir haben jetzt heute im Bundestag am Nachmittag die CDU-CSU-Fraktion, die einen Antrag einbringt, mit dieser Forderung, die ja immer wieder im politischen Raum ist, jetzt wirklich eben auch die Kampfpanzer zu liefern, schwere Waffen zu liefern. Diese Zögerlichkeit, das ist ja der Vorwurf an die Adresse vor allem des Bundeskanzlers.
Könntest du auch Besonnenheit nennen.
Genau, das ist ja schon die Frage. Ne? Also würden Sie denn wagen, da zu sagen, ja, das sollte man tun? Also man sollte genau diesem Weg jetzt folgen, weil das wäre ja die andere Antwort, dass man sagt, okay, Russland ist jetzt an so einem Punkt der Schwäche.
Der vermeintliche Kipppunkt ist ja erreicht. Die Ukraine ist gerade in einer erfolgreichen Situation, so scheint es. Die Russen verlassen teilweise fluchtartig die Gebiete. Jetzt scheint der Kipppunkt da. Jetzt hat man das Gefühl, es ist der große Domino-Day für die Ukraine. Da würde man natürlich in diese Situation reingehen wollen und sagen, wir liefern jetzt schwere Waffen. So, jetzt hast du auf der anderen Seite ja dieses beliebte Schulhof-Gleichnis. Du hast den Schulhof-Bulli, der geht auf die Ukraine los und dann steht man ja nicht drumherum, man greift ein. Jetzt ist aber die Situation wieder da, dass dieser Schulhof-Bulli aber einen Sprengstoffgürtel umgeschnallt hat. Und dann denkst du so, So, und genau darauf setzt natürlich Putin, dass man in diesem Moment plötzlich dann die eigene Stärke verliert und zurückzuckt und sagt, ist vielleicht doch ein bisschen zu gefährlich. Und genau da würde ich natürlich aus der Distanz und aus der bequemen Position, dass ich es nicht entscheiden muss, sagen, weiter liefern. So, schwere Waffen, Panzer, jetzt ist der Moment.
Auch auf die Gefahr hin, dass das diese Eskalation dann voranfahren
das ist
könnte.
Deswegen sage ich das mit der Wette, niemand von uns weiß es. Also man kann nur mutmaßen. Und ich habe Verständnis für alle, die sagen, ich habe da Angst vor, mach es nicht. Ich würde aus meiner Situation raus sagen, liefern und darauf setzen, dass es ein Bluff ist. Aber niemand von uns weiß es.
Also ich schätze schon mal sehr die Art und Weise, wie Sie das formulieren, weil das ist ja häufig ein Problem in der Debatte, dass sofort dann der Ruf kommt, also entweder des Zögerlichen der Russland-Freunde oder eben der Kriegstreiber.
Ja.
Und dass man da irgendwie diese Ambivalenz ausspricht und auch ganz offen irgendwie signalisiert. Es kann natürlich auch die Wette kann falsch ausgehen.
Genau,
ne?
Die Wette kann falsch ausgehen. Das weiß halt einfach niemand von uns. Und ich würde mir auch wünschen, dass im öffentlichen Raum auch immer Platz für den Zweifel ist, denn der ist ja nun angesichts einer nuklearen Bedrohung mehr als angebracht. Also wann, wenn nicht dann. Deswegen würde ich auch nicht immer automatisch jeden rasieren, der sich öffentlich unwohl damit fühlt, schwere Waffen zu liefern und dieser Person nicht sofort unterstellen, sie betreibe Putins Spiel. Denn Angst ist in dieser Situation ein berechtigtes Gefühl. Ich selber aus meiner Warte aus würde sagen, weitermachen, Waffen liefern, aber ich bin auch gottfroh, dass ich das nicht zu entscheiden habe.
Ich hatte ja vor zwei Tagen jemanden hier, der das jetzt nicht in allererster Linie entscheidet, aber schon doch politische Mitverantwortung hat, als SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil, der wenn wir das in der alten Corona-Logik festsetzen wollen, wahrscheinlich eher so das Team Zurückhaltung, Zögerlichkeit ist.
Ja.
Aber wo ich auch wieder gemerkt habe, auch wenn ich tendenziell in ihre Richtung gehe, ja, auch so ein bisschen befürchte, dass wir da so eine Art Mikado gerade haben zwischen den wichtigen Ländern. Ja. Wer bewegt sich zuerst mit schweren Waffenlieferungen? Aber dass ich doch da auch gemerkt habe, die Ernsthaftigkeit in der Argumentation und nicht das Gefühl hatte, da sitzt im Prinzip ein unverbesserlicher Russland-Versteher.
Nee, das habe ich bei Lars Klingbeil auch wirklich überhaupt nicht das Gefühl. Also ist ja nun wirklich ein sehr kluger, sehr besonderer Mann. Das Einzige, was man bei Olaf Scholz natürlich wirklich konstatieren muss, also wer Führung bestellt, kriegt sie bei Scholz definitiv nicht. Also Scholz ist keiner, der vorangeht. Er kommt gerne aus dem Windschatten, er kommt gerne aus der zweiten oder dritten Reihe und möchte nicht derjenige sein, der in erster Linie eine Entscheidung getroffen hat, die dann negativ auf ihn zurückfällt, in welcher Form auch immer. Nimmt übrigens dann ja auch billigend in Kauf, dass er am Ende auch jetzt nicht derjenige ist, der als erster die Goldmedaille umgehängt bekommt, wenn sich das Ganze positiv gestaltet. Aber auch das, was wir ja hoffen, aber auch das nimmt er in Kauf. Aber wie gesagt, also ich entnehme dieser Teilmobilmachung von Putin zum einen das Eingeständnis des eigenen Versagens und zum anderen schöpfe ich daraus die Hoffnung, dass sich auch innerhalb Russlands jetzt mehr und mehr Widerstand formiert, weil es nämlich jetzt an die zentrale Bevölkerung geht und den Krieg will dann auch keiner.
Micky Beisenherz, das ist ja auch so ein Bild dieser Stunden. Ich komme jetzt mal nochmal wieder auf diese russische Situation, die Sie ja auch gerade schon angesprochen haben. Ne? Lange Autoschlangen von Menschen Richtung Finnland. Ja. Wahrscheinlich eine direkte Reaktion auf diese Teilmobilmachung.
Das ist auch eine Art der Mobilmachung, ne?
Ja, genau. Ne? Und wir sehen auch Demonstrationen in vielen Städten in Russland. Das merkt man allein, wie groß oder wie stark die gewesen sein muss, wenn man die Zahl der Verhafteten sieht. 1400 wurden direkt verhaftet. Wir haben heute, wenn man in die Presse schaut, in der Zeit, in der aktuellen Ausgabe, einen großen Text von einem der Lokalpolitiker, die sich auch gegen Putin gestellt haben. Weg mit Putin ist die Überschrift. Da ist hier auf einmal wieder diese Hoffnung, oder?
Ja, da ist die Hoffnung. Also die Lokalpolitiker, die Zahl derer wird ja größer, vor allen Dingen auch lauter. Dann, wie gesagt, Alla Pugacheva, die sich jetzt öffentlich geäußert hat. Das muss man zwar immer noch mal leicht differenzieren. Die hat ja nie gesagt, um Gottes Willen, was macht ihr da mit den armen Ukrainern, Ukrainerinnen? Sondern es geht immer darum, dass die eigene russische Bevölkerung darunter zu leiden hat. Aber sei es drum, wenn das dann letzten Endes das Ausschlaggebende ist, weshalb sich in der Bevölkerung der Widerstand formiert, dann soll es mir ja auch recht sein. Und es entsteht jetzt schon der Eindruck, dass auch mittels dieser Teilmobilmachung jetzt auch der Krieg ins Zentrum Russlands rückt. Denn bislang wurden ja viele Soldaten auch immer so aus den Außenbereichen wurden da rekrutiert. Das hat also die Bevölkerung in den größeren Städten, in den Metropolen nicht weiter betroffen. Und jetzt merken sie plötzlich, das sind auch unsere Söhne, die hier eingezogen werden bis 28 und halt eben auch Ärzte. Also alle, die auch Berufe haben, mit denen im Krieg was anzufangen ist. Also jetzt mal ganz praktisch. Wir wissen ja aufgrund Corona, anderer Themen, auch hier in Deutschland, was es bedeutet, wenn plötzlich Ärzte fehlen und wenn Personal fehlt, in welcher Form auch immer. Wenn davon jetzt auch in Russland einfach ganz viele an die Front abgezogen werden, wenn wir jetzt das rein Menschliche mal beiseite lassen, dann ist ja auch die kritische Infrastruktur davon betroffen. Auch das wird spürbar sein. Und auch das wird ein Grund sein, warum, also wenn ein Russe seine Herzoperation nicht hat, also nicht durchführen lassen kann, weil sein Arzt an der Front ist und es davon mehrere gibt, auch das sorgt für einen Unmut. Die Frage ist halt nur, wie heftig kann sich das Ganze dann aufdünnen.
Ja, wie groß ist das Ganze? Ich meine, interessant ist ja wirklich, wenn wir vergleichen, am Anfang dieses offenen Krieges, seit Februar, da war ja das Wort Krieg alleine schon unter Strafe gestellt. Ja. Das durfte man so nicht formulieren. Das sollte ja kein Krieg sein. Jetzt ist natürlich für alle offensichtlich, wir sind in einem Krieg, für alle Russinnen und Russen. Ich finde aber übrigens interessant unsere Wahrnehmung, wenn ich das gerade nochmal spiegle, weil wir ja auch am Anfang immer gesagt haben, das ist Putins Krieg. Ne? Das war ganz stark so das Framing.
Genau.
Das ist nicht der Krieg der Russen. Dann irgendwann so diese Phase der Enttäuschung, ja, also wo man sagt, nee, offenbar gibt es ja gar keinen Widerstand und sogar Unterstützung. Und jetzt wieder das. Ja? Ja. Und für mich war das irgendwie so eine kleine Ermahnung jetzt, dass wir wahrscheinlich ja davon ausgehen können, dass die Stimmungslagen in Russland sich nicht so total extrem geändert haben.
Genau, ja, absolut. Ich glaube, wahrscheinlich ist das, also ich bin mit der in Anführungsstrichen russischen Seele nicht so vertraut. Aber ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass es bei ganz vielen, so wie auch hierzulande, was viele Themen angeht, auch einfach eine große Gleichgültigkeit gab. Dass man sagt, ja, mein Gott, ist halt so. Ist halt, ja, Putin macht halt so sein Ding. Und jetzt plötzlich merkst du, es geht dir an den eigenen Hintern und dann kommt da Bewegung rein. Und wenn es Bewegung ist, an die Grenze Finnlands, um zu sagen, ich will hier raus.
Tja, und da stehen sie dann jetzt und stoßen auf das Problem, dass ja die EU die erleichterte Visavergabe für Russinnen und Russen gestoppt hat, ja, vor einigen Wochen. Eine Entscheidung, ich fand die damals schon so ein bisschen problematisch, weil wir damit natürlich auch den Weg zugemacht haben, gerade für die, die eben nicht im Einverständnis sind mit dem, was passiert.
Genau, ja, du stellst halt ein ganzes Volk unter Generalverdacht oder auch in einer Art Kollektivschuld, sippenhaft, nenn es wie du willst. Außerdem muss man ja auch sagen, also wir leben ja auch ein bisschen vom Austausch. Also die Situation in Russland auf den Straßen Moskaus, St. Petersburgs kannst du natürlich auch ein bisschen dadurch verändern, dass die Bevölkerung im Austausch mit dem Rest beispielsweise Europas gerät. Das schneidest du dir dadurch natürlich auch. Also diese Kommunikationswege sind auf die Art und Weise dann auch verloren. Und aus der moralisch-ethischen Perspektive halte ich es auch nicht für richtig, dass man einfach allen die Möglichkeit nimmt, auszureisen.
Also Männer, die jetzt nicht an die Front wollen, ne? Sehr, sehr verständlich.
Fürchterlich,
Wobei mir da auch wieder der Gedanke kam, ich meine, in der Ukraine können die Männer auch gerade.
Der Gedanke kam mir natürlich auch, aber sie haben, also da gibt es.
Die führen natürlich den gerechteren Kampf, aber
exakt.
Wer da individuell, und das kann ich so gut nachvollziehen, sagt, ich möchte aber diesen Kampf selber nicht führen.
Genau. Ja, absolut. Also sehe ich genauso. Also das ging mir auch durch den Kopf. Wir haben das natürlich anders bewertet, weil es der tapfere Kampf der Ukrainer und Ukrainerinnen ist gegen den Aggressor. Aber auch da gibt es einige, die sagen, ja, ist alles gut und schön, aber ich würde trotzdem ungern sterben. Und dann bist du da.
Micky Beisenherz ist mein Gast heute.
Ich bin so Habeck. Ist auch gepresst und Gasumlage. Nervt.
Sie ahnen schon, worum es geht. Ne? Ich wollte gerade das Lob aussprechen, ja. dass Sie ja nicht nur als Kolumnist und Kommentator beispielsweise gestern Abend bei Sandra Maischberger auftreten, sondern ja auch durchaus in der Lage sind, Politiker zu imitieren. Schröder haben wir heute schon gehört.
Schreckliche Angewohnheit.
Karl Lauterbach, auch so eine Spezialität. aber wer ja wirklich, ja. Und das war zumindest mein Eindruck, dass Ihnen das ein bisschen schwerer gefallen ist, den Robert Habeck draufzukriegen.
Ja,
oder?
Man versucht sich dann in sein Seelenleben einzuarbeiten. Das ist immer dieses Hochwürgen von schlechten Botschaften.
Ohne Paar Verstaatlichung, Putins Gasbefreiung, Gasumlagung, Mehrwertsteuer.
So, das ist, du merkst richtig, der wirkt das alles hoch, weil er weiß natürlich, das ist einfach echt nicht so Sodbrennen. Das ist so das Sodbrennen-Tembre von Robert Habeck, der ja dann, wie wir ja festgestellt haben, aber dann und wann auch aus der Haut fahren kann.
Ja, genau. Und jetzt kommen wir zum Original Robert aus der Bundestagsdebatte von gestern, als es nämlich um die Gasumlage ging. Und da war er ein bisschen aufgebracht.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was dieses Land erlebt. Und was hören wir von der Opposition? Und das ist der eigentliche Punkt. Die Gasumlage muss weg. Sind wir denn hier im Fußballstadion oder was? Ist das eine Demo? Muss weg. Sie sind die Muss-weg-Opposition. Was ist denn das für eine Antwort? Fragen Sie mich mal, was mir alles nicht gefällt und was ich mir wünschen würde, was alles weg muss. Aber das ist doch keine Politik. Was kommt denn stattdessen? Was ist denn die Antwort darauf?
Tja. Robert Habeck.
Er wehnert ein bisschen vor sich hin, ne? Toll.
Hat er denn, jetzt zur Sache, Herr Beisenherz, hat er denn einen Punkt?
Naja, er hat insofern einen Punkt, als die Opposition in der bequemen Situation ist, nicht, wie sagt man so schön, liefern zu müssen. Also hat Friedrich Merz zuvorderst den Bonus, dass er da steht und sagt, das ist ja nun mal gar nichts und das muss weg, sprich die Gasumlage. Darüber kann man sich aufregen. Robert Habeck ist auch in einer Situation, man möchte nicht mit ihm tauschen. Energieversorgungsarchitektur grundsätzlich in Deutschland umzubauen und das auch noch in der Kürze der Zeit unter Zuhilfenahme günstiger Wetterlagen, wie wir ja auch festgestellt haben, ist das dann vielleicht auch einfacher. Dass das wahnsinnig nervt und dass man eine nöhlende Opposition an dieser Stelle dann so ein bisschen auch wie Uli Hoeneß bei der Jahreshauptversammlung so wegbölken möchte, das ist alles nachvollziehbar. Er wirkt dann natürlich auch ein wenig angefasst, also richtig souverän kommt es nicht rüber, aber menschlich verständlich ist das alles und ich bin jetzt nicht in der Situation, dass ich mich denen anschließen würde, die jetzt bereits den Rücktritt von Robert Habeck fordern, in einer Situation.
Das ist gut, ne? Das klingt aber so, als könnte der Punkt noch kommen.
Ja, nee, das glaube ich wirklich nicht. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Also, dass Sie die Forderung stellen.
Nein, aber nicht mehr in dieser Sendung.
Okay, halten wir fest, 12.34 Uhr.
Schreibe ich dann im Stern oder so. Morgen schreibe ich das im Stern. Nein, ja, es ist halt einfach wahnsinnig kompliziert, komplex. Ich meine, du musst halt mal eben die Energieversorgung umbauen und B, musst du halt Unternehmen wie Uniper stützen und das machst du dann durch die Verstaatlichung und musst dann überlegen, wo kriegen wir denn jetzt noch die Kohle her, bis das Ganze soweit ist, um sie jetzt also mit dem den Cashflow aufrechtzuerhalten. Also versuchen wir es doch über die Gasumlage und behalten sie bei.
Also jetzt stelle ich mal so eine ganz professionelle Frage. Micky Beisenherz, Sie haben also keine finanzverfassungsrechtlichen Bedenken. Müssen Sie nicht ernsthaft darauf antworten.
Das eint mich mit Christian Lindner, der ja im Grunde genommen Habeck da öffentlich ja auch schon wieder so ein bisschen lustvoll unter den Bus geworfen hat und gesagt hat, ich weiß gar nicht, was der hat. Nee, das ist kein Problem. Ja, aber Habeck hat doch gesagt, habe ich nicht gehört.
Aber übrigens, alle, die gehofft haben, wenn zwei sich streiten, Lindner und Habeck in der Regierung, gibt ja den Chef Olaf Scholz, dass der dann irgendwie Klarheit bringt. Er war gestern Abend in den Tagesthemen im Interview, wurde von Karim Joska intensiv zu dieser Frage befragt und hat dann Folgendes geantwortet.
Nein, beide haben die gleiche Meinung. Die Gasumlage ist vom Wirtschaftsminister auf den Weg gebracht worden und von der Regierung dann entsprechend in die Gesetzgebung gebracht worden. Die entsprechenden Verordnungsentscheidungen sind von der Regierung gemeinsam vorbereitet worden und es bleibt ein gemeinsames Vorgehen der Regierung.
Also sorry, da ist ein bisschen Helikopter im Hintergrund bei Olaf Scholz, aber er sagt, ja, nee, ist gar kein Streit.
Beide haben die gleiche Meinung, nur komplett unterschiedlich vorgetragen. Ja. Also sehr interessant.
Ich finde das immer schön, worauf man sich immer einigen kann, glaube ich, als Politiker. Es gibt ein Vermittlungsproblem.
Ja. Ja, aber diese Vermittlungsprobleme gibt es derzeit ja wirklich gehäuft. Und meine Frau, Niki Hassanier, hat schon gesagt, hat es mit der Gasumlage vielleicht etwas zu tun, dass Robert Habeck hier Angst vor seinem ganz persönlichen Osterruhen-Moment hat, dass er etwas zurücknehmen muss in einer Situation, in der er sowieso schon medial ein bisschen angenockt ist. Und da er, selbst wenn er sich die nicht ausgedacht hat, er steht ja für die Gasumlage. Und das reicht ja in der Politik und in der öffentlichen Vermittlung von politischen Positionen. Wenn das Ding jetzt zurückgenommen wird, wirkt es natürlich auch wie das Eingeständnis eines handwerklichen Scheiterns, eines weiteren. Und
also wenn, dann hat er, glaube ich, den Moment auch verpasst. Weil das haben, glaube ich, gestern früh alle erwartet. Mhm. Klar, wir machen jetzt die Uniper-Verstaatlichung, 99% Starteinstieg. Ja. Dann braucht man ja die Gasumlage nicht mehr. Es gibt jetzt so ein paar praktische Erklärungen. Ja, genau, Cashflow haben sie gerade dargestellt. Aber ich glaube, also andererseits vielleicht in 3 Monaten. Ne? Das ist ja so der Prüfmoment.
Eben, also und irgendwo muss das Geld ja tatsächlich herkommen und dann bist du wieder bei der Schuldenbremse.
Genau, und das ist halt gerade das Doofe politisch, das sind ja so Lose-Lose-Situationen. Genau. Also wir haben im Prinzip massiv steigende Kosten, jetzt geht es eigentlich bloß um die Frage, wie verteilen wir das klug, jetzt schon ein bisschen mehr auf alle Schultern oder auf die Schultern der Gaskunden, oder wir schieben es mal schön in die Haushalte.
Genau.
Das heißt, unsere Kinder.
Exakt. Ja. Und jetzt würde man ja dann erwarten, dass alle Ampelparteien ihre letzten Grundfesten auflösen zum Wohle der Bevölkerung. Also sprich, alle Parteien verlieren, Deutschland gewinnt.
So. Und dann sind wir wieder bei der Opposition. Da musste ich auch dran denken, weil den Grünen wurde ja vorgeworfen, noch in der Zeit der Großen Koalition, gerade als wir dann diese ganze Corona-Lage hatten, dass sie da zu viel Kuschelkurs machen. Also die Grünen selber haben das konstruktive Opposition genannt. Ja. Und wahrscheinlich ärgert sich der Habeck auch darüber, dass er denkt, ey Leute, wir haben euch damals auch ganz häufig den Arsch gerettet, indem wir mit in die Verantwortung
gekommen sind. Und wer dankt es einem?
Genau. Was sind die Lehren des Robert Habeck daraus? Wie wird er sich charakterlich verändern? Ich glaube, das ist dann das Thema einer Podcast-Serie, die wir für das Jahr. Wann ist die nächste Bundestagswahl?
Cui bono, was wurde aus Robert Habeck?
Ich habe hier noch ein Thema, das ist auch so eins zwischen Hoffen und Bangen, nämlich das, was im Iran passiert, gerade nach dem Tod von Mahsa Amini, der jungen Frau, die gestorben ist, nachdem sie von der Sittenpolizei verhaftet wurde. In der Nacht gab es erneut Demonstrationen und dann eben auch Gewalt der Polizei. 4 Menschen sind dabei offenbar getötet worden, das wissen wir aus iranischen Medien und auch bestätigt von einem örtlichen Staatsanwalt. Micky Beisenherz ist heute bei mir privat an diesem Thema wahrscheinlich noch ein bisschen näher dran als viele andere durch ihre Frau, Niki Hassanier, die ja auch ihr regelmäßiger Co-Host im Podcast Apokalypse und Filtercafé ist, Tochter iranischer Eltern.
Mhm. Geboren in Teheran.
Geboren in Teheran. Jetzt frage ich, das ist im Prinzip so eine Doppelfrage, mit wie viel Hoffnung schauen Sie darauf? Und das meint jetzt Sie beide. Mhm.
Naja, also ich für meinen Teil schaue da mit größerer Hoffnung drauf, mit der vielleicht etwas unbeschwerteren Hoffnung des weißen Mitteleuropäers. Meine Frau, die halt auch geprägt ist durch ihre Eltern und durch den etwas engeren Blick auf die Islamische Republik Iran, ist da deutlich weniger hoffnungsvoll, weil sie sagt, naja, das passiert alle Jahre und endet halt immer nur darin, dass, gerade ja erwähnt, 4 Menschen sind tot, mutmaßlich, dass es einfach nur in Gefängnisaufenthalten, Tod, Zerstörung und Verletzung mündet und man manchmal da sitzt und kapitulierend sagt, geht lieber nach Hause, passt auf euch auf, hier wird sich sowieso nichts ändern. Das ist die deprimierende Sicht auf die Dinge.
Das war das Wort, das mir sofort in den Sinn kam. Das ist ja unglaublich deprimierend sein muss, wenn das die Perspektive ist.
Genau, total ernüchternd, aber speist sich halt eben aus der Erfahrung der letzten Jahre und Jahrzehnte. Ich selber blicke darauf anders. Ich bin da sehr hoffnungsvoll. Ich denke, okay, wir haben ja über den Begriff Kipppunkt heute schon mal in anderem Kontext gesprochen. Ich hoffe immer darauf, dass das dann doch eben das eine Mal war, dass das zu viel gewesen ist und dass dort es dann auch eine Art, in Anführungsstrichen, arabischen Frühling gibt, der sich aber vielleicht dann auch ein bisschen anders ausgestaltet als das, was wir von dem Original erlebt haben.
Ich meine, wenn es ein Land gibt und eine Bevölkerung, die die Grundlage dafür liefert, dass eben der Frühling dort anders verläuft, dann sicherlich der Iran.
Ja.
Aber in der Tat, ich musste mich auch daran erinnern, dass das ist verbunden mit dem Beginn meiner journalistischen Arbeit, 2009, glaube ich, ne? Die Präsidentschaftswahlen, die damals gefälscht waren, mit den unglaublich großen Protesten, die es gab, damals sehr stark über Social Media, quasi erstmals, ne? Kurz danach kam ja dann der arabische Frühling, transportiert wurden. Und das ist ja das Deprimierende, auch wenn man die Welt ein paar Jahre beobachtet, dass wir ja an vielen Orten schon immer wieder diese Hoffnungsmomente hatten. Und dann das Zusammenbrechen der Hoffnung.
Ja, weil die Gewalt, die dem Ganzen dann gegenübersteht, einfach zu groß ist. Ne? Dass die Staatsmacht zu heftig ist, dass die Gewalteskalation zu groß ist, die Angst. Und dass man halt in diesem, auch da um mal wieder einen Begriff aus einem anderen Kontext, und dass man einfach nie vor die Welle kommt, dass man es nicht schafft.
Es sei denn, und das ist jetzt so halb ernst gemeint, wenn ich das jetzt an dieser Stelle einführe. Es sei denn, man hat Elon Musk an seiner Seite. Denn das ist ja im Moment gerade ein ganz praktisches Problem. Ja. Klassisches Machtverhalten der iranischen Behörden, des Regimes, nämlich das Internet abzuschalten, um weitere Versammlungen und Vernetzung und eben auch
Instagram, WhatsApp,
alles. Auch Dokumentation zu verhindern.
Ja.
Und da hat sich jetzt Elon Musk ja ins Spiel gebracht, der ja nicht nur Autos baut, sondern ja auch den Weltraum mit Satelliten ausstattet, um da, wie heißt das nochmal, Starlink, ne?
Starlink.
Genau, im Prinzip eine Art alternatives Internet oder zumindest die Möglichkeit aufzubauen.
Ist ja schön, dass er sein Geld ab und zu auch mal sinnvoll einsetzt. Das haben wir ja auch schon erlebt in der Frühphase des Krieges in der Ukraine. Da wurde ähnlich verfahren. Und also als Putin sämtliche Kommunikationsmittel versucht hat abzuschneiden, da hat er sich auch schon zur Verfügung gestellt. Das ist ja, wenn man einigermaßen neutral versucht, auf die Sache zu blicken, ja auch einfach hochspannend zu sehen, wie Krieg, Kriegsführung oder in diesem Falle jetzt das Abschneiden von Bürgerrechten auf einem anderen Feld dann aber auch gekontert wird. Dass plötzlich dann in eine solche Situation Tech-Milliardäre sich einschalten und zum Heilsbringer avancieren, die auf dieses Spielfeld, auf dieses Schlachtfeld kommen und sagen, okay, ich setze jetzt mein Know-how, mein Geld zum Wohle der Gegenseite ein. Das erleben wir auf die andere Art und Weise natürlich auch im Zusammenhang mit Hacker-Kollektiven, mit Bots, mit Steuerung von Meinungen. Da sind wir dann natürlich wieder bei den Trollfabriken von Putin. Also das ist ein ernstzunehmender Faktor in der Art der Kriegsführung, aber auch wenn wir so, wie soll man sagen, geostrategisch spielt das einfach eine ganz, ganz große Rolle, was wir sicherlich auch noch erleben werden, wenn wir plötzlich auch so angreifbar sind, was vernetzte, nenn es Stadtwerke oder was weiß ich, angeht. Also wir glauben immer, dass
Sie reden jetzt nicht über die Gasumlage.
Ja, so. Gottes Stadtwerk und Teufels Beitrag. Ne? Es geht dann, die sind jetzt ausnahmsweise mal außen vor.
Aber
danke, Robert Habeck.
Kritische Infrastruktur,
die kritische Infrastruktur, wie vulnerabel die dann auch da ist. Ne? Weil wir sind so aufgewachsen, ich bin Jahrgang 77, also Krieg und Kriegsführung und Angriffe bedeutet entweder Schlag, Stock oder Bomben oder Waffen. Dass du aber halt eben dadurch, dass alles vernetzt ist, dadurch, dass alles verlinkt ist und gechippt, dass du auf diesem Feld auch extrem angreifbar bist und du eine ganze Stadt, eine ganze Region lahmlegen kannst, das wird uns jetzt so langsam bewusst.
Ja.
Im Negativen oder wie im Falle von Elon Musk halt eben auch im Positiven.
Markus Söder hat es geschafft, Micky Beisenherz, bei Ihnen im Podcast Apokalypse und Filterkaffee eine eigene Rubrik zu bekommen.
Ne? Das ist richtig. Das haben wir Jasmin Embarek zu verdanken, die regelmäßig dienstags mit Markus Feldenkirchen bei uns on air ist. Und sie hat den Hashtag Söder ist aufgenommen und daraus eine eigene Rubrik gemacht. Und da jetzt im Grunde genommen spricht sie über die Insta-Fotopost von Markus Söder wie über 100 Meisterwerke. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Ich habe jetzt hier ein Meisterwerk auf dem Tisch. Eine seiner jüngeren Aussagen. Ich zitiere mal. Wokeness ist illiberales Spießertum. Wir stehen für Freiheit und die bayerische Liberalitas Bavariae. Jeder soll sich anziehen, essen und reden, wie er will. Wir wollen Polizisten auf der Straße, aber keine Sprachpolizei im Bierzelt. Zitat Markus Söder,
okay.
Ende.
Ich gehe übrigens fest davon aus, dass sehr viele Bierzeltbesucher nach, sagen wir mal, 1,8 Promille unfreiwillig gendern, weil einfach man einfach nichts mehr versteht. Es ist schon wirklich amüsant. Also Markus Söder ist ja derzeit sowieso, also er hat ja zum einen das Thema Bayern-Bashing sich auf die weiß-blaue Fahne geschrieben und jeder zweite Tweet liest sich ja mittlerweile so ein bisschen so, als seien die Bayern das indigene Volk Deutschlands, die es zu beschützen gilt. Das ist schon wirklich spannend, was Old Söder Henter so erzählt.
Aber vielleicht, wenn ich kurz einhaken darf, vielleicht ist das so der Backfire-Effekt der ganzen Wokeness-Debatte, also wo es ja ganz stark um Identitäten und auch natürlich um Opferrolle geht. Jetzt hat Markus Söder verstanden, wenn ich zu Wort kommen will und darf, dann muss ich mich als Opfer inszenieren.
Naja, man muss dazu ja sagen, je überdrehter die Debatten um vergleichsweise unbedeutsame Themen, siehe Winnetou oder Leila, sich entwickeln, desto größer ist natürlich auch die Chance für jemanden wie Söder, den an sich ja sehr positiv besetzten Begriff Woke, wie ja auch der Begriff Gutmensch irgendwann ja nichts Negatives hatte, für sich zu nutzen.
Ist ein bisschen her, ne?
Ja, ist eine Weile her. Ja. Ich wollte jetzt mal so auf den Urwoken, den Gutmenschen eingehen. Das natürlich für sich zu kapern und umzudrehen. Und plötzlich sind die Konservativen die neue Manifestation der Fröhlichkeit, während die Linken, die ja eigentlich immer die Humorvollen waren und sich lustig gemacht haben über die Rechten und die Konservativen, sind jetzt plötzlich die Spießer. Ja. Und warum das so ist, da muss ich zumindest mal das linke Spießertum, also da fühle ich mich durchaus auch selbst angesprochen, sich mal die Frage stellen, ob man die ein oder andere Debatte nicht ein bisschen zu scharf geführt hat, mit ein bisschen zu lauten Posaunen auf die andere Seite losgetrötet hat, um jetzt jemanden wie Markus Söder dann sogar noch einen leichten Punkt zu lassen. Ich meine, wenn Söder das macht, macht das natürlich in erster Linie, um das Rallying around the flag, um sich herum langsam schon mal anzuberaumen, denn im nächsten Jahr sind ja auch Landtagswahlen, das ist für ihn ja sehr, sehr wichtig. Also er will ja eine einende bayerische Identität, die er imprägniert gegen das Spießertum von außen.
Genau, und Bayern heißt natürlich gleich CSU.
Exakt. Also die CSU, wenn wir uns, das Ganze eigentlich an jedes Jahr nicht erinnern, dann war ja die CSU ja nun wirklich jetzt nicht der Hort der Liberalen, der Fröhlichen. Und wenn man Markus Söder auf dem wenn Söder auftritt, ist es natürlich sofort ein CSU-Parteitag. Aber es war ja eigentlich der CDU-Parteitag, wenn er sagt, ja, Toni Hofreiter, dass sie ihn ernst nehmen, muss er sich erstmal, schauen Sie, einen ordentlichen Haarschnitt verpassen.
Militärischen.
Ne? Das ist ja jetzt auch nicht im klassischen Sinne ein liberaler Gedanke. Das ist ja wirklich so.
Ja, nee, das ist
Lindenstraße 1987.
Das stimmt. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch genau dieses Derbe und dieses Tabubrechende, was, Sie haben es ja gesagt, früher eigentlich eher so eine Spezialität der Linken war. Ne? Also so die Regeln, die Gesellschaft herausfordern durch Provokation. Und da frage ich mich manchmal, haben dann möglicherweise die Konservativen recht, dass mittlerweile die Welt von den Regeln her, von dem, wie wir leben, so linksliberal ist, dass die wahren Regelbrecher eben von rechts kommen müssen?
Tja, das ist die große Frage. Ne? Man muss immer aufpassen, dass so Internetdebatten, die ja dann so leidenschaftlich und lustvoll geführt werden, die schwappen dann ja irgendwann auch in den Printbereich und landen dann bei unseren Cousins und Onkels und Tanten auf dem Tisch. Und die haben dann das Gefühl, dass es in Deutschland um nichts anderes mehr geht, als darum, ob man bei Leila die dritte Strophe singen darf oder nicht. Also da entsteht natürlich auch ein Zerrbild der Wirklichkeit, denn die wirklich wichtigen Debatten werden natürlich woanders geführt und auch von den durchaus von den Konservativen auch noch beherrscht.
Ich muss nochmal nachfragen, ist es bei Leila die dritte Strophe?
Keine Ahnung, ich habe das jetzt einfach mal behauptet.
Ich habe übrigens interessante Nachfrage zu Leila von meiner 10-jährigen Tochter bekommen, die das auf den Lippen hatte und immer summte und auch mit Text und mich dann aber irgendwann mal fragte, Papa, was ist eigentlich ein Puff und eine Puffmutter?
Ja.
Und tja, dann da hatten wir dann das große Thema.
Wir haben in Hamburg mal neben einem gewohnt, vier Hausnummern weiter. Das war aber die Puffmutter, war eine ganz freundliche Frau, die hat morgens immer da gekehrt vor dem Laden. Also, und daneben war übrigens eine Kita. Also das ist dieses liberale Hamburg-Eimsbüttel.
Markus Söder muss mal vorbeikommen. Jetzt haben wir so häufig dieses Wort gesagt.
Ich könnte mir vorstellen, das macht er ohnehin schon. Also natürlich in der Kita. Welches Kind er da abholt, das weiß ich natürlich nicht.
Nicht nur, weil unsere Sendezeit um ist, aber das ist es vor allem, muss ich an dieser Stelle sagen, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier
heute
bei uns.
Tschüss. Sehr gerne.